Amen. Halleluja. Ja, wunderbar. Eben, mein Name ist Hansjörg Stadelmann und für die, die mich noch nicht kennen, es ist für mich ein riesen Privileg, hier zu sein mit euch nach dieser Summertime, wie wir es gehört haben. Und ich sehe, es ist immer noch ein bisschen Summertime. Es hat noch Platz bei uns. Halleluja. Aber wir wollen das auch nutzen und nochmal einander herzlich begrüßen, links und rechts etwas nett sagen. Es gibt sicher etwas, was du heute noch nicht ausgesprochen hast. Darf auch dein Ehepartner sein oder ein Freund oder jemand, den du noch nicht getroffen hast. Nutzen wir die Zeit. Ja, es waren von meinen schönsten Ferien ever. Ist auch einfach, wir sind auch daheim geblieben. Aber was dazu kam, ist einfach nach wirklich mega vielen schönen Tagen mit meiner Family, mit Freunden, die wir getroffen haben, Besuch gehabt haben, gewandert sind etc., ist halt wirklich auch, was der Herr gewirkt hat in dieser Zeit in der City Church, hier in unserer kleinen Kirche, wie der Biemenschwarm aktiv war. Wir haben gehört von 7 Lebensübergaben, Wiedergeburten, und das stimmt. Und das ist der Hammer. Und die sind nicht alle in Zürich. Wir werden danach dein Nachzeugnis hören. Das sind Leute, die nahe unserer Familie sind, die zum Beispiel eine, weiss ich, hat eine Reiki-Praxis gehabt. Die Tante von jemandem hat Jesus Christus erkannt, ist umgekehrt, hat sich da taufen lassen. Ich habe ihr Zeugnis gehört, absolut gewaltig. Ich selber bin begrüßt worden, letzten Sonntag bin ich ja schon da gewesen, von einem Neutauften. Wie wunderbar ist das? Liebe Leute, es ist der Hammer, dass ihr da sind. Auch alle Gäste, herzlich willkommen. Wir als Church haben uns entschieden, dass wir als Jünger leben wollen, als Jünger Jesus. Es ist ein Lebensstil, den es sonst nicht gibt, ist einzigartig. Ein Jünger Jesus hat ein paar Aufgaben, die er nur mit Jesus wahrnehmen kann. Und die sind folgende. Ein Jünger Jesus heilt die Kranken, er verkündet das Evangelium, treibt Dämonen aus und tauft. Und lehrt die Neutauften, alles zu halten, was Jesus uns geboten hat. Für das leben wir, für das sterben wir, für das sind wir da. Für das ist Jesus gekommen und für nichts anderes. Und das ist natürlich ein bisschen Spannungsfeld, wo wir drinstehen als Church. Das habe ich auch schon gemerkt. Aber wisst ihr was? Es ist gut. Ich will keinen Schritt zurück. Es ist absolut gewaltig, was der Herr wirkt. Und ich möchte jetzt beten für alle, die da sind, dass wir das Neue Testament und das Alte Testament können lesen und all unsere Brüllen abziehen. Und wie wir es gehört haben, Glauben heisst Kredit habe ich Gott. Glauben heisst, ein Guthaben habe ich Gott. Und dass wir das Guthaben abheben und verteilen an einer hungrigen Welt. An einer Welt, die hungrig ist nach Heilung. An einer Welt, die hungrig ist nach Wahrheit, nach Gemeinschaft mit Gott. Lass uns unsere Hände in die Luft strecken. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir da sind. Wir laden dich ein, Heiliger Geist. Fall du auf jede einzelne Person, Herr. Wie du gemacht hast, dazumal, Herr. In der Apostelgeschichte immer wieder hast du sie von neuem erfüllt, Herr. Hast du ihnen neue Kraft gegeben und Ausrüstung, um die Werke zu tun, die du uns berufen hast. Vater, ich danke dir für Frauen, Männer und Kinder, Herr, die eine neue Schöpfung sind, die neu geworden sind durch dich. Vater, ich danke dir für alle die, die im Prozess sind, vom Neugeboren werden. Dein Name ist heilig. Wir beten dich an, Jesus. Halleluja. Ja, wir sind im Hebräer stecken geblieben vor dem Summer Break. Hebräer, Grundlagen vom Glauben. Und mir geht's, ist es immer schon so gegangen, bei dem Hebräer, dass ich gedacht habe, hey, ich kenne die Grundlagen gar nicht. Ich lese es euch mal vor. Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und uns zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen, mit der Buße von toten Werken, erstens, den Glauben an Gott, zweitens, der Lehre von Waschungen, drittens, und der Handauflegung, viertens, und der Totenauferstehung, fünftens, und dem ewigen Gericht, sechstens. Diese Lehren sind Grundlagen, wo jeder Christ fähig sein sollte, in ein, zwei Sätzen am nächsten weitergeben. Und wenn du das jetzt nicht kannst und wenn du die Lehre von der Totenauferstehung oder von der Handauflegung nicht einfach so kannst rausspucken kannst, dann geht es dir genau wie mir. Und das hat mich eben auch dazu bewogen, tief in die Lehre hineinzugehen, weil nicht umsonst ist das Grundlagenlehre und wir werden am Ende dieser Serie tiefer verstehen, warum das Grundlagen sind. Wir sind bereits bei den toten Werken vorbeigekommen, Umkehr von toten Werken. Marcel hat das hervorragend zusammengefasst. Wir werden auch Solid Ground erstellen, das heisst, wir sind dran. Nochmal ganz kurz ein Rückblick. Tote Werke dienen der Erfüllung von Religion und der Erfüllung von Forderungen. Wir müssen wissen, dass der Hebräerbrief an die Juden geschrieben worden ist, an Judenchristen, und dass es grundsätzlich darum geht, dass man sich abkehrt vom levitischen Dienst, vom levitischen Gesetz und ins Neue hineingeht, in den neuen Bund hineingeht, der viel, viel besser ist als der alte Bund mit dem Mose. Kurz gesagt, der alte Bund ist auf Steintafeln geschrieben worden und am Menschen übergeben worden. Also Gott hat Mose die 10 Gebote gegeben, selber höchstpersönlich auf Stein geschrieben. Und der Mose und mir und alles Volk hat das müssen nachher erfüllen. Das hat dann eigentlich so ausgesehen. Bitte erfüllen Sie, oder? Da steht's. Macht. Und wir sind kläglich gescheitert. Und der Neubund, und das ist eben der ganz grosse Unterschied, schreibt auch wieder Gott sein Gesetz, aber er schreibt es nicht auf Stein, sondern in dein Herz. Halleluja. Das heisst, so wie die Gesetztafeln von Mose in der Bundeslade aufgehoben worden sind, wo schlussendlich im Tempel gestanden ist, wo du dann einmal im Jahr ins Allerheiligste hast können gehen, wenn du der Hohepriester gsi bist, so, und das ist das Privileg, meine Lieben, von der Wiedergeburt, von der Neugeburt, das macht der Christ aus, das Gesetz von Gott ist am Wiedergeborenen aufs Herz geschrieben und der Tempel steht nicht mehr in Jerusalem, sondern der bist du. Und somit ist unser Glaube ein Glaube von einer ewigen Quelle Gottes, die einfach aus uns raus sprudelt. Das sind die Quellen, die Ströme des lebendigen Wassers, wo Christus in dir geschaffen hat, wenn du wiedergeboren bist. Halleluja! Ja, nicht der Hammer? Genau. Lebendige Werke sind Frucht von der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist und Frucht von deinem Glauben an Gott. Ganz kurz die erste Lehre. Glauben haben wir hier kursiv. Die zweite Lehre. Biblische Glaube ist weder eine persönliche Vermutung, ich glaube, sie kommt heute, noch ein intellektuelles Überzeugtsein, noch ein religiöses Festhalten an irgendeiner Wahrheit, sondern Glaube bedeutet, Gott, den Vater, zu kennen. Ihn zu lieben, ihm zu gehorchen, ihm zu vertrauen, Kredit zu haben. Und Glaube ist wachstümlich, wachst aus der Beziehung zu Gott. Glaube ist wie ein Muskel. Und je mehr Erfahrungen du mit Gott hast, je mehr Beziehung du mit Gott hast, desto stärker wird dein Glaube. Weil du kennst deinen Vater und du vertraust ihm. Halleluja. Und jetzt kommen wir zu der dritten Lehre, nämlich die Lehre der Waschungen. Sag mal, Waschungen. Ich habe es schon heute Morgen am kleinen Team gesagt, wo wir vorbereitet haben. Ich kann mich erinnern an eine Zeit, wo wir uns wirklich den Kopf zerbrochen haben. Wie können wir coole Titel setzen für unsere Predigten? Wer kann sich an das noch erinnern? Haben wir uns wirklich den Kopf zerbrochen? Wie könnten wir die Leute ansprechen? Heute ist einfach Waschungen. Und ich finde es einen coolen Titel eigentlich, aber gut. He? Also wir haben schon das erste Zeugnis gehört vom Tumblr und der Waschmaschine. Sehr cool. Lass uns das anschauen, Hebräer 6. Die Bibel haben, schlagen sie auf und ihr werdet sehen, je nachdem, was ihr für eine Bibel habt, ist es unterschiedlich übersetzt. Die einen schreiben NGÜ über die Bedeutung der Taufe. Hoffnung für alle sagt auch, ebenso wenig wollen wir euch lehren über die Taufe. Neues Leben, ihr braucht keine weitere Unterweisung über die Taufe. Neue Luther-Übersetzung mit der Lehre vom Taufen. Fairerweise muss man sagen, Hoffnung für alle hat noch Fußnoten gemacht. Dann mit der Lehre von Waschungen, Schlachter und Elberfelder. Und die Frage ist, welches ist jetzt die richtige Übersetzung? Ja, und es ist eigentlich vorweggenommen, die richtige Übersetzung ist Waschungen. Waschungen. Waschungen in der Mehrzahl. Und ich muss euch enttäuschen, und alle die das übersetzt haben, es ist zwar gut gemeint, und es geht schlussendlich schon um Taufe, am Ende des Tages. Aber was damit gemeint sind, sind wirklich Waschungen, und zwar die levitischen Waschungen, die im Alten Testament eingesetzt worden sind. Und von denen gibt es ganze Menge. Zum Beispiel, wenn wir nur ein paar Seiten vorblättern im Hebräer 9,10, wo es darum geht, Kontext ist da, Das levitische Priester, der levitische Priester und Opferdienst ist voll, vorläufig und unvollkommen. Das ist bei mir der Titel. Dass alles ein Schatten ist aufs Zukünftige. Und da heisst es eben zum Beispiel, und der nur aus Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen besteht und aus Verordnungen für das Fleisch, die bis zu der Zeit auferlegt sind, da eine bessere Ordnung eingeführt wird. Also, der Schreiber vom Hebräerbrief sagt, wir wollen uns nicht mehr über die Lehre von diesen Waschungen unterhalten, wo einerseits alltägliche Bereiche vom Leben betroffen haben, wie das rituelle Waschen vom Geschirr, vom Körper etc. etc. Sondern wir wollen uns eben dann mit der wirklichen ultimativen Waschung beschäftigen, die Taufe ist. Oder in einem Satz, levitische Waschungen sind ein Abbild auf die ultimative Waschung, die Taufe auf den Namen Christus, Jesus Christus. Ich hoffe, das ist soweit plausibel. Einfach mal von der Verwirrung, die entstehen könnte, ist es jetzt Taufe oder die Taufen, weder noch. Es sind simpel und einfach Waschungen, die eingesetzt worden sind. Und wir werden zwei von diesen Waschungen heute anschauen. Und wir werden heute einfach mal einen kleinen Überblick bekommen, was Taufe überhaupt ist. Ich glaube, Taufe ist mittlerweile wie ich an dem Punkt, wo ich sage, Taufe, deine Entscheidung zur Taufe, Wassertaufe, ist die absolut wichtigste Entscheidung, die du jemals in deinem Leben wirst treffen. Es ist wichtiger, als wer du heiratest, wo du wohnst, wo du lebst, wo du schaffst, was du tust und machst. Das Wichtigste in deinem Leben ist, dass du die ultimative Waschung erlebst und empfängst, nämlich Taufe auf den Namen Jesus Christus. Taufe ist der Dreh- und Angelpunkt vom Christsein. Wenn wir ein bisschen in der Evangelium lesen, dann gibt es ein Evangelium, das raussticht, das anders aufbauen ist als die anderen. Welches ist das? Das Johannes-Evangelium, genau. Eigentlich auch das letzte, das geschrieben worden ist, im Raum Kleinasien. Und dort geht Jesus auf die Frage ein, durch eine Frage vom Pharisäer Nikodemus. Wie kommt man denn überhaupt ins Reich Gottes rein? Weil das war natürlich auch die Frage vom Jude, der die 10 Gebote hatte auf der Tafel und irgendwie gemerkt hat, das geht nicht. Entschuldigung. Und zu diesen 10 Geboten hat er noch die 1613 Gebote und Verbote gehabt, die schwierig waren zu halten. Und ich sage, wir haben heute im Fall noch mehr Gebote. Ich kann das mal nachzählen lassen. Jesus hat uns noch mehr Gebote gegeben. Aber der Unterschied ist, beim Wiedergeborenen, beim Christ, fließt das aus dem Herz raus. Und er muss nicht alles aufzählen können. Und er muss nicht Angst haben, dass er das oder dieses oder jenes verpasst. Weil es ist der Heilige Geist, der ihn führt. Es ist eine völlig neue Situation. Es ist eine Liebesbeziehung. Und in der Liebesbeziehung fällt es dir so leicht, automatisch das Richtige zu machen, nicht? Das ist doch der Hammer. Abgeschlüpft, genau. Oder abgewichen, zurückgekommen zum Nikodemus. Nikodemus möchte wissen, wie man von neuem wiedergeboren wird. Und Jesus sagt ihm, im Johannes 3, Jesus antwortete, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eindringen. Jetzt hat es verschiedene Ausleger, wie zum Beispiel im Fruchtenbaum, den ich ja sehr schätze, der sagt, die Geburt aus Wasser ist einfach die natürliche Geburt, da geht es ums Fruchtwasser, was Platz jetzt ist nicht so. Wasser ist immer ein Symbol für Taufe, für Umkehr und es macht auch total Sinn. Aus Wasser und aus Geist wird der Mensch von neuem geboren. Und lass uns das anschauen, was dann, ob dann, wie die Taufe dann vorkommt in der Apostelgeschichte, wo uns ja das Buch ist, wo unser Kirchenleben beschreibt. Also, die Apostelgeschichte ist nicht irgendeine Heldengeschichte, eine Übergangsform von einem heissen Volk von Jüngerinnen und Jüngern, wo Gott so nah erlebt haben, so nah bei Jesus gewesen sind und Feuerflammen empfangen haben und so eine Übergangszeit zu einer etwas laueren Zeit, wie wir es heute haben, wo man dann vielleicht lieber in den Gottesdienst geht und versucht, Gott irgendwie mit aller Kraft nachzufolgen. Die Apostelgeschichte zeigt uns, wie der liebe Christ aussieht, wie das Leben als Christ aussieht und es ist absolut wild, abenteuerlich und sehr gefährlich. Die meisten haben es mit dem Tod zahlt. Es ist, die Apostelgeschichte ist letztendlich Biografie von Paulus, wenn man sie so anschaut. Es wird Geschichte der ersten Christen beschrieben, wie der Heilige Geist fällt. Es wird auch dann beschrieben von Petrus, von Philippus etc. Und dann kommt der Paulus ins Spiel und dann geht es nur noch um den Paulus. Und die Apostelgeschichte ist, wenn du sie so anschaust, eine Biografie. Und wenn du gerade das Kapitel, ich glaube, es ist Kapitel 9 von Philippus, wenn du den Philippus anschaust, der kommt zweimal vor, weil die Geschichte werden wir nachher auch anschauen, was er erlebt hat. Nachher hörst du nichts mehr von ihm. Meinst du, er hat jetzt einfach aufgehört zu dienen? Nein, der hätte auch noch zwei, drei Bücher schreiben können. Und Lydia hätte auch noch zwei, drei Bücher schreiben können. Und der Thomas und der Markus und der Johannes und all die hätten auch ein paar, und all die 3000 Jünger, die zum Glauben gekommen sind, auch die hätten Bücher über Bücher können füllen. Das ist doch absolut gewaltig. Das heisst, das ist so eine Ermutigung für dich, wenn du dich entscheidest, als Jünger Jesus Christus zu leben, ist Apostelgeschichte das Vorbild für dich und die, ich sage mal, ja, das Vorbild, was du weißt, was Gott in deinem Leben möchte machen und wird machen. Und in die Richtung bewegen wir uns, das ganze Bienenschwarm. Halleluja! Yeah! Ich gehe da ein paar Stellen durch. In der Apostelgeschichte haben wir gerade bei Apostelgeschichte 2,37 am Anfang haben wir einen Überblick, wie dann die Wiedergeburt passiert, wo der Johannes beschrieben hat, ein Mensch kann nicht ins Reich Gottes kommen, es sei denn, er wird von neuem geboren durch Wasser und Geist. Und zwar hat der Paulus predigt, vor, glaube ich, 3000 sind es gewesen, hat müssen erklären, was da passiert. Und am Ende seiner Botschaft, wo er das Evangelium predigt hat, ist die folgende Reaktion gewesen. Als sie das hörten, und das Hören ist fett, weil alle Wörter, die fett sind, gehighlighted, die sind notwendig, dass ein Mensch wiedergeboren wird. Also ein Mensch muss das Evangelium hören. Meine Frage an dich ist, hast du das Evangelium gehört? Und die Frage ist, welches Evangelium? Hast du das Evangelium gehört, dass deine Sünden vergeben sind und wenn deine Sünden vergeben sind, hast du ewiges Leben und das hat heute angefangen und du wirst eines Tages im Himmel sein? Oder hast du das Evangelium gehört, dass Jesus Christus jetzt kommst und dich jetzt von deinen Sünden erlösen, damit du jetzt als Jünger von Jesus Christus lebst, dass du eines Tages mit ihm wirst regieren? Welches Evangelium hast du gehört, das erste oder das zweite? Wer hat das erste gehört? Wer hat das zweite gehört? Das zweite ist richtig. Das zweite ist das Evangelium. Prüfe selber nach. Und sie haben das Evangelium gehört. Und das Evangelium führt immer direkt in die Jüngerschaft und nicht in den Stuhl vom Gottesdienstsaal. Sondern in die Jüngerschaft. Dort, wo du lebst, dort, wo du bist, die Heime, deine Badwanne. Cool, wenn du eine richtige Verkalkung hast, weil du sie immer kannst neu auffüllen für all die Taufen, die passieren in deinem Haus. Jüngerschaft, das Leben mit Jesus ist sowas befreit. Und auch ich hatte wieder eine Begegnung in der Nachbarschaft mit einem schon älteren Mann. Und es war mega schön. Und er hat gesagt, ich bin so enttäuscht von der katholischen Kirche, ich will gar nichts mit dem Glauben am Hut haben. Und ich habe natürlich voll Verständnis gehabt und ich habe nicht lamentiert mit ihm, aber ich habe einfach gehört. Aber es ist nicht lang gegangen, dann ist der Satz gekommen, weißt du was, auch ich glaube an Herrgott und ich bete. 80-Jährige. Und ich bin sicher, wenn so ein Mann irgendwie das Evangelium kann verstehen und ein offenes Herz hat, er würde nicht wollen Teil vom Kirchensystem werden, sondern er und sein Haus würden anfangen, Jesus Christus dienen und nachfolgen. Und wir würden uns treffen im Grossen, wie wir das machen, das werden wir auch weiterhin machen. Das ist absolut biblisch, dass man zusammenkommt zur Lehre, zur Auferbauung, zur Stärkung, zum Umarmen, zum Mut machen, dass Menschen dazukommen können. Als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln. Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße. Buße, die meisten von uns, die das schon oft hören, Buße heisst Umkehren von Verhalten, das dich von Gott trennt, oder von Sünden. Umkehren. Buße tun heisst nicht, ich gebe es zu, ich gestehe ein, dass ich nicht genüge. Buße tun heisst ändern. Erst wenn du dich geändert hast, hast du Buße da. Und wir wissen aber von der Geschichte vom verlorenen Sohn, dass eine Änderung in deinem Herz, in deinem Kopf passiert und dann ist sie gültig. Und der verlorene Sohn, wo hat der Buße da? Wer weiß es? Wo ist beim Buße passiert? Im Schweinestall, im Ausland, im Schweinestall, wo er sich das alles mal rekapituliert hat, hat er gesagt, und ich gehe zurück zu meinem Vater und ich werde mich als Knecht anbieten. Weil ich habe schliesslich sein ganzes Vermögen verprasst, also ist es nur das Kleinste, dass ich ihm als Arbeitskraft zur Verfügung stehe und ihm diene bis an den Rest von meinem Leben, meine Lieben. Das ist Buss und das ist Umkehr und dem folgen Taten. Buss ist wichtig. Und jeder von euch lasse sich taufen im Namen Jesus Christus zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Seht ihr die Schritt? Das Evangelium hören, eine Bewegung im Herz haben, Bereitschaft, der innere Drang zur totalen, radikalen Umkehr, als Folge darauf die Wassertaufe und als Folge von der Wassertaufe die Erfüllung vom Heiligen Geist, das ist die biblische Wiedergeburt. Halleluja. Und wer das erlebt hat, der will nichts mehr anders. Nicht zum Sagen, dass es keinen Kampf mehr gibt übrigens, es ist einfach mal eine gute Geburt. Es ist eine saubere, super coole Geburt, wo du da bist, wo du aus dem Wasser raussteigst und bereit bist, von der ersten Sekunde an als Jünger von Jesus Christus zu dienen, zu wachsen, zu lernen und es weiterzugeben. Du bist ins Reich Gottes hineingeboren. Ist das nicht der Hammer? Das ist das Evangelium, meine Lieben. Das hat Power. Und wir brauchen mehr wiedergeborene, geisterfüllte Jünger, die andere Menschen anlehren können, teachen, taufen, Dämonen austreiben, heilen, was auch immer dran ist. Und ich kann euch sagen, diese Bewegung kannst du nicht mehr stoppen. Die kannst du nicht mehr stoppen. Und auch wenn die Zeiten ein bisschen härter werden, der Winter ein bisschen kälter, die Verfolgung ein bisschen grösser, dann wird die Kirche von den Jüngern wird überleben. Und alles andere wird den Schirm zutun. Es ist immer so, dass es Verfolgung gebraucht hat, wenn ihr das studiert in der Erweckungsgeschichte, damit die wahre Kirche aufsteht. Und meine Lieben, ist es nicht nur recht und schlecht, wenn wir bereits jetzt sagen, Herr, wir wollen auch die Zeit ausnutzen, wir wollen auch den Wohlstand und den Frieden ausnutzen, jetzt und als Jünger leben, oder? Amen. Wer ist dabei? Ich bin dabei. Das ist wirklich das Beste, was du machen kannst. Es kostet dich alles, es kann dich das Ansehen, Freunde, dein Geld kosten, aber du lebst als Jünger. Wow. Gut. Gehen wir in die Apostelgeschichte, ein paar Stationen. Der Philippus in Samaria zum Beispiel. Das sind ja dann Samariter gewesen, also das ist dann bereits Evangelium weg von den Juden zu ihren Halbbrüder rübergeschwappt. Diejenigen, die nun breitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Also die das Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag 3000 Seelen hinzugetan. Zum Beispiel. Oder Apostelgeschichte 8,12, auch wieder der Philippus. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium von Gottes und vom Namen Christus verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Falsche Überschrift, eben, das kann ja gar nicht stimmen. Zuerst habe ich Apostelgeschichte 2,41 gelesen mit den 3000 Seelen. Sorry, falsche Überschrift. Ich lese nochmal. Diejenigen, die nun breitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugefügt. Apostelgeschichte 2,41, korrekterweise. Dann Apostelgeschichte 8,38. Philippus auf dem Weg nach Gaza. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Und wisst ihr, was nachher passiert? Nachdem er den Philippus getauft hat, nachdem der Philippus den ägyptischen, äthiopischen Kämmerer getauft hat, ist der Philippus entrückt worden auf die Caesarea-Region und hat dort weiter evangelisiert. Nachher hörst du nichts mehr von ihm gross. Ist das nicht wild? Das noch nie erlebt. Aber das ist Apostelgeschichte. Für das ist Jesus gekommen, für das hat er den Geist ausgegossen. Und es sind wirklich nicht nur die Apostel gewesen. Wenn es ein bisschen zwischen den Zielen ist, wirst du staunen, wer er alles gebraucht hat für die wunderbaren Taten. Apostelgeschichte 9, Saulus. Und sogleich fiel es ihm wie Schuppen von seinen Augen, oder? Nachdem er dort blind geschlagen worden ist. Und er konnte augenblicklich wieder sehen, stand auf und ließ sich taufen. Bang. Wieso noch warten? Braucht es einen Taufvorbereitungskurs von uns als Church? Nein. Obwohl ziemlich bald, schon auch die Urkirche hatten ziemlich bald, die Täuflinge haben 3 Jahre müssen Schulung machen, bevor sie getauft worden sind. Schon erstes, zweites Jahrhundert ist das so losgegangen. Nein, das lesen wir nie nicht. Und das ist das Gute. Der Heilige Geist für deine Buße und deine umfassende Buße ist deine Qualifikation zur Taufe, ist es nicht einfacher? Oder wenn du lieber noch ein paar Seminare besuchen? Hä? Nicht, oder? Heiliger Geist, überführt von Sündgerechtigkeit und Gericht. Du hast dein Leben so satt, du willst umkehren, ich will umkehren, ich will umkehren. Und du lässt dich taufen auf den Namen Jesus Christus im Wasser und hier und jetzt, wenn es im Dorfbrunnen ist. Werden wir auch noch hören von den Täufern hier in Zolliken oben. Viele haben sie ihr Leben lassen für das. Wow. Dann Apostelgeschichte 16, also ist nur eine Auswahl. Und dann nahm sie Kerkermeister, oder im Gefängnis, wo die Türen aufgespickt sind, die uns nachlesen. Und dann nahm sie zu jener Stunde, in jener Stunde der Nacht, wusch ihnen die Striemen ab und ließ sich auf der Stelle taufen. Er und alle die Seinen. Und da möchte ich jetzt kurz auf Apostelgeschichte 16, 33 eingehen. Die, die Bibel haben, lehnt das auf. Ich will da probieren, auf ein Missverständnis einzugehen, was schnell mal auftauchen kann. 1631. Es ist die Geschichte von der Befreiung aus dem Gefängnis Silas und Paulus, die Bekehrung des Kerkermeisters. Und er hat auch wieder die Frage gehabt, der Kerkermeister, nachdem alles das wunderbare, wunderliche Sachen passiert sind. Er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Eine ganz ähnliche Frage. Und es ist mega schön, wenn du die Frage hörst, wenn dir jemand die Frage stellt. Und es ist gut, wenn du nachher kannst auch Antwort geben auf das. Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet. Punkt. Jetzt gibt es immer wieder Leute, die sagen: Ja, Glauben allein rettet, oder? Steht ja da, oder? Taufe, das ist eine gute Sache, das ist wirklich eine gute Sache, aber der Glauben allein gerettet. Und ich bin sicher, 70-90% von uns glauben das auch noch. Weil wir das halt so teached bekommen haben, seit Luther. Und oftmals werden derige Bibelstellen nachher angefügt. Aber wie gesagt, und wir haben uns das ja schon vorweggenommen, ich bin da natürlich immer noch im Ferienmodus, Akku, Strom sparen. Oder ich habe schon so lange geredet. Nein, das nicht. Wenn man es ein bisschen weiter liest, geht Folgendes, was heisst ja Folgendes, 1631. Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Also sie haben sie gründlich unterrichtet, das Wort des Herrn. Also sie halten sich an das Wort von Jesus und lehrt sie, alles zu halten. Hat das Evangelium verkündet, hat das ganze Programm ausgewählt. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sich zu... Ich brauche auch schon bald die Brille da, die schlimm. Oder heilig. Und er nahm sie zu sich in jener Stimme der Nacht und wusch ihnen die Striemen ab. Und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Seht ihr? Taufe ist bei dem, was Jesus Christus initiiert hat, gelehrt und predigt hat und seine Jünger angewiesen hat, ein ultimativer Bestandteil. Der Dreh- und Angelpunkt von der Wiedergeburt. Bei der Taufe passiert es. Weil Taufe, und darum tun wir auch keine Kinder taufen, und darum gibt es auch ungültige Taufen. Taufe ist nur legitim, wenn eins Evangelium verstanden hat und aufgrund von der Bewegung vom Heiligen Geist eine radikale Buße und Umkehr leistet. In jedem Bereich von seinem Leben. Und das ist nicht schwer, meine Lieben, wenn Gott in die Augen geschaut hast, willst du nichts mehr mit der Finsternis zu tun haben. Und darum ist die Wassertaufe der Dreh- und Angelpunkt von der Wiedergeburt. Und aus dem Grund, und nur aus dem Grund, ist sie auch so bekämpft und angefochten. Und aus dem Grund haben Tausende und Hunderttausende von Frauen und Männern ihr Leben gelassen für die wahre biblische Taufe. Weil sie den Wert verstanden haben und empfangen haben, was Gott ihnen wirklich verheißt hat, nämlich den neuen Bund. Halleluja. Du fragst dich jetzt, warum hat sich dann der am Kreuz, der Räuber, nicht taufen lassen? Das fragst du dich jetzt. gell? Frag dich das noch weiter, wir werden auf das eingehen. Nächste 2-3 Mal. Das ist Apostelgeschichte. In Titus habe ich einen Vers gefunden, den ich immer überlesen habe. Ich habe es gemacht wie der Dani. Der Daniel hat so einen Hammer-Preach gehabt. Übrigens, so weit, da nicht. Und Angie und der Oa. Und von Marcel habe ich wieder gelernt, den Unterschied zwischen dankbar sein für alles oder für dankbar sein in Situationen und so weiter. Also, hören die Preachers noch, wenn sie noch nicht haben. Das ist ein riesen Schatz. Und der Daniel hat eben auch gesagt, dass er gewisse Bibelstellen an mich ignoriert hat, weggeschoben hat und dass ihm das recht leicht gefallen ist. Und das ist mir eigentlich auch so, geht mir eigentlich, ja. Und der Titus ist eben auch so einer. Der hat so eine crazy Bibelstelle, die so nicht in mein biblisches Verständnis gepasst hat. Titus 3,5. Da hat es auch wieder einen Kontext. Ich lese so ab Vers 4. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet, durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Durch das Bad der Wiedergeburt. Bist du auch schon darüber gestolpert? Wir wissen doch ganz genau, dass wir durch Glauben gerettet sind. Alleine. Oder? Warum steht denn da jetzt das Bad der Wiedergeburt? Weil das Bad der Wiedergeburt ein Bestandteil ist vom Glauben. Weil wir ja gelernt haben, dass Glaube eben nicht ein Fürwahrhalten, ein intellektuelles Überzeugtsein oder ein chronisches Festhalten an religiösen Wahrheiten ist, sondern eine Liebe, eine Beziehung und ein Gehorchen am Wort Gottes. Und wenn Jesus Christus sagt, lasst dünnt taufen und sich selber taufen lassen hat, dann macht es völlig Sinn, dass Taufe der absolute Dreh- und Angelpunkt ist und Taufe der integrale Bestandteil vom Glauben und vom Gehorsam an Jesus Christus ist. Darum ist ein Jünger tauft. Amen. Das ist mal so ein bisschen, einfach mal ein Hohelied auf die Taufe. Und ich kann euch sagen, ich bin so froh, gibt es das. Alle, die sich taufen lassen, oder ein Grossteil, ich kann nicht alle sagen, es gibt auch nach der Taufe, und das will ich auch betonen, ist nicht einfach alles Zuckerwasser, das nachher auf dich zukommt, sondern du bist geboren. Und wir wissen ja, dass das Leben eigentlich mit der Geburt anfängt und Probleme mit dem Leben kommen, oder? Also solange du im Bauch bist, ist es noch recht entspannt, oder? Aber wenn du so eine 10-Stunden Geburt hast und nachher kommst du raus, du, und nachher, zuerst ist es auch noch schön, aber schon bald musst du selber laufen und schauen. Und darum haben wir ein Solid Ground gemacht, das Leben nach der Taufe. Und wir haben das auch ausgedruckt und das ist wirklich verfügbar, verfältigbar. Gebt das weiter, macht Jüngerschaft mit diesen Papers. Da haben wir die wichtigsten Punkte aufgeschrieben. Damit du nach dieser Taufe nicht wieder rückfällig wirst und vom Glauben abfallst. Und das, in kurzen Worten, ist dann möglich, wenn du als Jünger lebst in dieser Beziehung mit Jesus. Wenn du den Auftrag wahrnimmst, dann geht es los, dann geht es weiter. Also ein Hohelied auf die Taufe. Und jetzt wollen wir das noch kurz abschliessen mit Römer 6, nämlich was passiert denn überhaupt bei der Taufe? Das ist auch so dramatisch. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben. Wer denn? Wer ist denn begraben? Der alte Mensch. Durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also die Voraussetzung, damit du kannst im neuen Leben wandeln, ist, dass du tot bist und begraben. Also, das ist natürlich schon ein bisschen eine Vorschau wegen dem Räuber am Kreuz, warum der nicht getauft worden ist. Aber wenn du willst, auf dieser Erde als Jünger von Jesus Christus leben und siegreich leben, dann musst du dein altes Fleisch abschneiden, weil das wird das immer reinfunken und verhindern. Und wenn du keine legale Taufe hast und nicht umfassend bekannt und umgekehrt bist, dann bist du nicht gestorben. Und kein Wunder, falls dir schwer, die Sünde zu überwinden. Wie wir lesen im Johannes, 1. Johannes irgendwo, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet Sünde mit Leichtigkeit. Und da haben wir doch uns auch schon am Kopf gekratzt. Ist es wirklich so? Denn wie wir mit ihm eins gemacht und gleich geworden sind in seinem Tod, genau, also in dem Maß, wie du gestorben bist, so werden wir auch in der Auferstehung gleich sein. Ist doch der Hammer, oder? Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist und jetzt eben auch wieder ein Vers, den ich auf die Seite da habe, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt ist, out of order. Der Leib der Sünde außer Wirksamkeit. Wer möchte das? Leib der Sünde außer Bang! Und Bang! Und Bang! Und Bang! Der Leib der Sünde außer Wirksamkeit. Was ist das für eine Good News? So dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Das, meine Lieben, passiert in der Taufe. Cool, hä? Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und wollen die Waschungen anschauen. Die Waschungen, und da haben wir, habe ich für euch einen Bibelvers rausgesucht. Wir werden nämlich die Symbolik der Waschung anschauen vom Priestertum. Einerseits vom Einsetzen vom AT-Priester, andererseits vom Dienst vom AT-Priester. 1. Petrus 2,9 heisst es für die Jünger von Jesus, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Das Alte Testament ist in weiten, weiten Strecken ein Vorgeschmack auf das Neue Testament, auf die Erfüllung in Jesus Christus. Und so wie wir im Alten Testament lesen, dass der Heilige Geist auf gewisse Personengruppen gefallen ist, nämlich auf Könige, auf Propheten und auf Priester, so ist die Erfüllung ab Pfingsten ist in Erfüllung gegangen, was Joel prophezeite, dass der Gott seinen Geist auf alles Fleisch wird ausgiessen. Und somit, wenn der Heilige Geist auf Könige, auf Priester und auf, was habe ich gesagt, Propheten gefallen ist, dann ist es ein königlicher, ein prophetischer und ein priesterlicher Geist, oder? Somit bist du, wenn der Heilige Geist auf dich gefallen ist, königlich, priesterlich und prophetisch. Amen. Das ist der Heilige Geist. Das ist so. Darum sagt er uns, ein Geschlecht königlichen Priestertums, ein heiliges Volk. Ein heiliges Volk. Heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Wozu? Wieder die Jüngerschaft, wieder der Auftrag, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem Wunderbar. Da seht ihr wieder, es geht um den Auftrag. Wir sind da, die paar Jährchen auf Erde, um die Taten Gottes bekannt zu machen. Und wenn es uns nebendran noch gut geht, wir können Familie, Job und Gesundheit haben, Halleluja. Aber was wirklich zählt, ist, dass wir als Jünger unterwegs sind, das Reich Gottes bekannt machen. Und ich bin euch so dankbar, dass wir das zusammen können. I love you all. So schön. Ha, was für eine Befreiung. Also königliches Priestertum. Jetzt, wenn wir 2. Mose 29, 3 bis 7 anschauen, und dann müssen wir ganz weit hinterher gehen, dann sehen wir nämlich dort, wie ist denn überhaupt ein Priester eingesetzt worden. Und das hat ein paar Merkmale. Ich lese da ab Vers 1, 2. Mose 29. Das ist die Verordnung, die du befolgen sollst, um sie zu heiligen, damit sie mir als Priester dienen. Und dann kommt zuerst Anweisung zum Opfer, nimm ein Jungstier, etc., 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 oder? Und dann kommt die Anweisung zum Opfer. Dann sollst du Aaron und seine Söhne vor dem Eingang der Stiftshütte führen und sie mit Wasser waschen, oder? Und dann, und du sollst das Salböl nehmen und auf sein Haupt gießen und sie salben. Also grundsätzlich und zusammengefasst ist ein Priester folgendermaßen eingesetzt worden. Man hat ein Opfer gebracht, ein ausführliches Opfer. Der Priester hat sich müssen waschen und dann ist sein Haupt mit Öl gesalbt worden. Und logischerweise klingelt es bei den meisten von euch. Die Einsetzung vom AT-Priester. Ein Priester ist einmal eingesetzt worden und darum hat es ein einmaliges Opfer gegeben. Und es hat eine einmalige Waschung gegeben und es hat eine einmalige Salbung mit Öl gegeben. Und die Einsetzung vom neutestamentlichen Priester oder königlichen Priester oder Prophet, oder? Einmaliges Opfer ist passiert. Jesus Christus. Einmalige Waschung ist möglich durch die Wassertaufe. Einmalige Taufe Taufe im Heiligen Geist, nicht Erfüllung, Taufe im Heiligen Geist ist die Folge der Wassertaufe. Was ich früher schon erwähnt habe, wenn wir zurückgehen zu der Liste von Apostelgeschichte 2,37, dass die Reihenfolge manchmal ein bisschen durchgewürfelt ist. Aber das haben wir euch ja schon gesagt, dass das Wort Gottes kein Programm ist, sondern ein Zeugnis. Aber das sind die Aspekte von der Einsetzung des neutestamentlichen Priesters. Jesus Christus Opfer, deine Wassertaufe, deine Taufe im Heiligen Geist und du bist ein königlicher Priester. Ist doch der Hammer, oder? Glory! Das sind die Waschungen im Alten Testament, wo wir eigentlich nicht mehr darüber reden sollen, oder? Weil wir schon viel, viel reifer sind und eben bereits im Neuen Bund stehen. Das ist aber nicht alles. Es hat auch noch einen Dienst gegeben für den Priester und den wollen wir auch anschauen. Jetzt habe ich da ein bisschen gespickt. Im Mose 30, 19, was habe ich so viel, habe ich da, das ist sicher dritte Mose. Das müsste der dritte Mose sein, sonst sehe ich ein bisschen alt aus, weil das kann nicht so gut auswendig, muss ich euch sagen. Dritte Mose 30, das gibt es ja gar nicht, der geht nur bis 27. Aha, gehen wir doch nochmal in zweite Mose güchseln. Ah doch, ist zweite Mose. 30,19. Das eherne Becken. Weiter redete der Herr mit Mose und sprach: Du sollst auch ein ehernes Becken machen und einem ehernen Becken zum und mit einem ehernen Becken zum Waschen sollst du es aufstellen zwischen der Stiftshütte und dem Altar und Wasser hineingießen und Aaron und seine Söhne sollen aus ihm ihre Hände und Füße waschen. Also, nachdem der Aaron und seine Söhne und das priesterliche Geschlecht einmal eingesetzt worden ist ins Priestertum, einmal gewaschen worden, einmal ein Opfer gebracht worden ist, einmal eine Wäsche gemacht worden ist, einmal eine Salbe gemacht worden ist, hat er jedes Mal vor seinem Dienst hat er sich wieder waschen müssen. Das ist eine weitere Waschung, eine Waschung, die da erwähnt ist im Hebräer. Auch da gibt es eine Entsprechung. Und zwar ist vielen von euch vielleicht Johannes 13 Begriff, wo Jesus Christus seinen Jüngern die Füße wäscht. Sehr extreme tiefe Bibelstelle, wo sehr viele vielschichtig ist. Aber wir wollen jetzt einfach mal die naheliegendste, einfachste Aussage daraus herausnehmen. Der Dienst vom Priester im Alten Testament hat vorausgesetzt, dass er gewaschen an die Arbeit erschienen ist, oder? Putzt und gestrahlt, gewaschen. Wenn er das nicht gemacht hat, hat das tödlich sein können. Der Dienst der Priester im Neuen Testament ist ganz genau gleich. Er möchte nämlich täglich und immer wieder, wie es Angie gesagt hat, mit der Waschmaschine, die jetzt in ihrer Wohnung steht, wo sie nicht mehr immer in die Waschküche rennen und immer nur am Freitagabend waschen kann, die Waschung der Füße letztendlich von der alltäglichen Staub, der dir anhaftet, ist etwas, das immer und täglich passieren soll. Die Situation war die, dass Jesus Christus damals beim Abendmahl angefangen hat, den Jünger die Füße zu waschen. Er, der Meister, hat das Wasser genommen, hat den Lappen genommen. Und der Petrus, natürlich wie immer, der Erste am Rebellieren, kommt nicht in Frage, dass du mir die Füße waschst, weil es ist ihm klar, es ist ein Akt der Demut, das ist die eine Bedeutung der Fußwäschung. Und dann sagt Jesus ihm: Hey, Petrus, wenn ich dich nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht: Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Wieder ein bisschen über das Ziel raus. Jesus sprach zu ihm: Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden. Ja, seht ihr das? Wer gebadet ist. Was ist eigentlich das Bad, das er darauf anspricht? Das Bad der Wiedergeburt, Titus. Das ist Taufe. Und wer tauft ist, wem seine Sünde weggewaschen ist, im geistlichen Sinn hat es nicht nötig, dass er in sich immer und immer wieder taufen lässt. Taufe ist ein einmaliges Ereignis. Einmalig. In der City Church gibt es nicht zwei oder drei Taufen. Es gibt eine Taufe. Wenn eine Taufe gültig ist, werden wir auch anschauen. Was sind die biblischen Voraussetzungen? Schimmern wir da schon ein bisschen durch. Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden. Ausgenommen die Füße. sondern er ist ganz rein. Und das finde ich so schön. Und mit dem will ich eigentlich auch landen heute. Für uns Jünger Jesus, auch wir werden schmutzig. Wir werden schmutzig durch den Staub vom Alltag. Wir werden schmutzig, wenn wir das Evangelium predigen. Wir werden schmutzig, wenn wir Sündenbekenntnis abnehmen. Wir werden schmutzig, wenn wir angeklagt werden. Wir werden schmutzig, wenn wir Fehler machen und sündigen. Wir werden beschmutzt. Jeden Tag. Ist dir das auch schon aufgefallen? Und genau für diesen Schmutz ist Jesus Christus gekommen. Um seinen Jüngern täglich wieder die Füße zu waschen. Dass sie wieder rein sind, dass sie wieder kräftiger sind. Und ich meine, ich will jetzt nicht auf das Thema Füße fest eingehen, aber ich bin gestern an der Sonne gehockt und dann hat mir die Sonne auf meine Füße runtergebrannt. Es ist mir so unangenehm geworden und ich habe überhaupt nicht, auch nicht gerne heisse Füße, ich habe nicht zu viel gerne Sockenahmung. Und dann konnte ich meine Füße kühlen und wie ist das schön gewesen. Und die Füße, von denen, die das Evangelium verkündet, das sind liebliche Füße. Und die Füße sollen gewaschen sein. Gewaschen sein, gewaschen sein, gewaschen sein. Und ich kann heute euch eine Grundlage, oder ich kann heute eine Grundlage können legen zu der Taufe. Ich hoffe, sie ist angekommen im Herz. Taufe ist nötig, wenn du siegreich leben willst. Und der Heilige Geist ist der Einzige, der dich vorbereitet zur Taufe. Und wenn du weißt, dass du jetzt dich willst taufen lassen, weil du voll und umfassend willst umkehren, dann komm nachher auf uns zu, auf mich zu. Wir taufen dich heute Nachmittag taufen aufgrund von deinem eigenen Sündenbekenntnis und deiner eigenen Umkehr. Werden wir dich taufen in deinen eigenen Tod hinein. Und dann in Zukunft geht es noch darum, dass wir unsere Füße waschen lassen von Jesus Christus. Halleluja. Da bitte ich jetzt schon mal die Band aufkommen und lass uns jetzt die Sache mit Gott besprechen, mit Jesus. Was sagt der Heilige Geist jetzt zu dir? Vielleicht bist du da und bist ganz neu dich am Interessieren auch für das Evangelium, für die Bibel, für Jesus. Komm auf uns zu. Wir wollen dir das Evangelium, das ganze Evangelium nochmal darlegen. Damit du aufgrund von deinem eigenen Glauben dich kannst taufen lassen und ins Reich Gottes kannst geboren werden. Es ist der Wunsch von Jesus, dass er dir heute, wenn du getauft bist, dass er dir die Füße waschen kann. Dass er seiner Gemeinde dienen kann und uns allen die Füße waschen und den Staub vom Alltag abnehmen. Damit wir wieder richtig frisch sind, um für ihn laufen und gehen. Ha? Sind ihr bereit für das? Lass uns das empfangen. Es ist der Dienst von unserem Hohepriester Jesus, der jetzt anfängt. Jetzt haben wir einfach ein Wort gehört, aber jetzt kommt der Heilige Geist und dient jedem persönlich. Macht euer Herz auf. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt da bist, an Christi Stadt, und dass du dienst, dass du austeilst, dass du tröstest und waschst, dass du erklärst und bestätigst, dass du korrigierst und erfüllst. Danke, Heiliger Geist, dass du deine Gemeinde stark werden lässt und wachsen lässt. Ein heiliges Volk, ein Volk von deinem Eigentum, Frauen und Männer, wo deine Jünger und Jüngerinnen sind. Oh, Heilige Geist, wirk du. Wir beten dich an, Jesus Christus, wo jetzt zur Rechten vom Vater bist und den Weg freigeschlagen hast. Wir loben und preisen dich, Herr. Halleluja. Halleluja. Wir haben PlayStation, da können wir ganz leicht noch anzünden, sehen bei der Susanne. Geh vorbei. Wenn ihr Sachen loswerden wollt, wenn ihr Hilfe braucht, geh vorbei, wenn ihr heilig, körperliche Heilung braucht. Ihr dürft auch euren Nachbarn fragen zum Bett, aber wir wollen die Möglichkeit anbieten. Wir haben das Abendmahl aufbauen, als Zeichen vom neuen Bund. Wenn du Reinigung von deinen Füßen jetzt empfangen hast, wenn du den Staub abwaschen lässt vom Alltag, geh das Abendmahl nehmen und erneuere den Bund. Halleluja, meine lieben Jüngerinnen und Jünger. Tag wird kommen, werden ihr alle lachen. Der wird kommen. Weil das Reich Gottes ist mit Volldampf am Kommen. Und Freude ist im Reich Gottes und Frieden. Halleluja. Lass den Heiligen Geist in Dienst weiter tun an deinem Herz jetzt. Amen.